Jetzt? So fast?
Das heißt, du lässt das vor und ich sag noch.
Ach so, ich habe nicht gewusst.
Ich schau auch Liga 2. Bei Laura 1. Ja, mein Gott.
Ich schau auch Liga 2.
Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an.
Warum bin ich so klein? Warum ist Harald Prantl so alt? Warum trägt Mario Balotelli ein SKN-Trikot? Und why always Liga 2? Viele Fragen, die Antworten darauf gibt's jetzt in der 67. Episode der Zwara-Konferenz. Wir sind zurück nach der zweiwöchigen Pause. Und Harald, was verbindest du mit Mario Balotelli?
Die Euro 2012. Mario Balotelli, Doppelpack gegen Deutschland. Du erinnerst dich vielleicht? Ja. Warst damals schon auf der Welt, glaube ich.
Ja.
Vor der Matura. Ja. Ich bin daraufhin am nächsten Tag auf den Wiener Naschmarkt gegangen und habe mir ein Balotelli-Trikot gekauft. Und es hat 15 Euro gekostet. Ich vermute, es war kein originales. Das hat sich auch nach dem ersten Waschen relativ schnell aufgelöst.
Ich sag das so, ich habe mehr Geld für Mario Balotelli-Trikots ausgegeben. Hier. Schau dir das an. Liverpool. Aha. Er hat mal beim FC Liverpool gespielt.
Ich habe jetzt echt geglaubt von den Farben her, dass das ein Nizza-Trikot ist.
Ja. Das habe ich ja auch. Nizza-Trikot von Mario Balotelli damals nach seiner Zeit. Nein, das ist ja nochmal zurückgegangen zu Milan. Ich habe auch ein Milan-Trikot, ich habe auch ein Italien-Trikot.
Das Nizza-Trikot geht auch als Milan-Trikot durch.
Ja.
Von den Farben her.
Und hier. Schau dir das an. Why always me? Auch das habe ich. Also von dem her, ich bin perfekt ausgestattet heute, denn Balotelli, heute ein Name, der auch des Öfteren vorkommen wird, Gustavo Balotelli, richtig on fire. Wir haben da so einen Mix gemacht aus den beiden großen Themengebieten heute. Einerseits Gustavo Balotelli und den SKN St. Pölten. Wir haben heute Luis Hartwig nämlich als Spieler im Fokus. Es gibt ein Hintergittern mit dem SV, also in Lafnitz von Richard Turkovic. Aber wir beginnen unsere Episode einerseits mit dem Polster, das müssen wir jetzt auch
noch. Ich wollte gerade die Frage, warum bin ich wollte deine Frage beantworten, warum bin ich so klein? Also warum bist du so klein? Weil ich auf einem wunderschönen Sitzpolster sitze. Danke, liebe Kollegen vom GRK.
Ich sitze auch drauf. Also von dem her.
Sehr angenehm.
Ja, du hast es bei der letzten Episode hast du ja zum Schluss hin nochmal gebeten, die Vereine, dass sie uns da vielleicht etwas zuschicken. Der GRK hat schnell reagiert. Und jetzt sitzen wir sehr weich, sprich wir sind perfekt ausgestattet für die heutige Episode und auch für die Szene der Woche. Da schauen wir gleich rein, Nicolas Polster und der Ausrutscher des Grauens. Schlussminute, Polster rutscht aus beim Platz und dann hat der KSV eben doch noch einen Punkt aus Steyr entführt. Wie bitter war das?
Ja, extrem bitter. Ich meine, erstens einmal Niki Polster ja eigentlich ein ausgezeichneter Fußballer. Ich finde auch, der First Touch war relativ gut. Dafür, dass der ein bisschen komisch daherkommen ist, der Ball, hat er den einigermaßen gut kontrolliert und ja, dann rutscht er halt aus. Und ich meine, wie der Platz beieinander war, hat man ja auch beim Torjubel von Marc Grosse gesehen. Sehr schöner Knee-Slide. Ich hätte jetzt geschätzt 15 Meter ungefähr.
Gefühlt, ja. Ich meine, der Rasen in Steyr ist schon Bundesliga-reif, würde ich sagen, wenn man die Raiffeisen Arena als Referenz hernimmt. Aber ist Steyr auch reif für den Abstiegskampf? Es wird immer schwieriger. Wir haben sie eigentlich im Zwarer-Check eher da weiter oben gesehen. Drei Spiele, zwei Punkte. Gerade jetzt mit dieser ganzen Dramaturgie, Schlussminute davor, Gerd und Baxi, Riesenchance auf 2-0 zu stellen. Das waren eigentlich fix eingeplante drei Punkte. Könnte das so ein mentaler Breakdown sein für Steyr?
Ja, also so wie diese, was waren es, 15, 20 Sekunden abgelaufen sind, noch dazu bei dem Spielstand und ja, das glaube ich tut schon sehr, sehr weh und das wird Daniel Madlener in den letzten Tagen wahrscheinlich in seine psychologische Trickkiste greifen hat müssen, um die Burschen wieder auf Schiene zu bringen.
Ich bin gespannt. Also es gab auch eine Frage auf Twitter vom Christian Sterrer, der hat uns die Frage gestellt, erwischt es heuer die Vorwärts wirklich oder gehen doch noch andere Vereine in Konkurs und der SKV bleibt oben? Was sagt ihr dein Gefühl? Also schafft es Vorwärts sportlich? Brauchen sie ein bisschen Unterstützung von anderen Gegebenheiten? oder gehen sie wirklich runter?
Ich glaube, die Chance ist größer, dass es nicht genug Aufsteiger gibt, als dass von oben Vereine wegen finanziellen Problemen runter müssen. Aber wird wohl
sein, im Endeffekt. Aber sportlich?
Sportlich wird es sehr, sehr eng.
Ist ja so, Sturm Graz, 3 Punkte vor Steyr momentan auf Platz 13. Jetzt hat man den SV Horn vor der Brust, die auch recht gut drauf sind. Bin ich schon sehr gespannt, wie Steyr in den nächsten Wochen performt. Sie müssen auf jeden Fall endlich abliefern, denn eben andere Vereine, die punkten recht gut und haben sich da unten auch ein bisschen Luft verschafft. Der FC Liefering und der FC Dornbirn, das ist auch unser nächster großer Themenblock. Das Duell Balotelli gegen Drogba 2.0, ist ja Karim Konaté, wird ja sehr oft auch mit Didier Drogba verglichen. Die haben beide in diesem Jahr bereits 4 Tore erzielt. Konaté gleich mal im Hattrick jetzt da am vergangenen Wochenende gegen den SV Horn. Das ist schon brutal, was der momentan abliefert.
Ja, Wahnsinn. Also ich meine, eigentlich muss man fast schon sagen, die ganze Saison hat ein bisschen gebraucht, um anzukommen in der zweiten Liga, wobei seit dem dritten Match das erste Mal getroffen, also so dramatisch war es ja nicht. Aber auch die Leistungen, die er in der UEFA Youth League abgeliefert hat, in der Bundesliga auch schon sein erstes Tor erzielt. Und ja, da merkt man halt das, was wir eh vor Saisonbeginn schon vermutet haben, der ist halt einfach zu gut für diese Liga und genießen wir es, solange er noch da ist, weil es wird bald ein Ende haben.
Vom Gefühl her ist das so ein Spieler, den sehen wir in 3 Jahren in der Champions League, vielleicht in der Premier League oder in La Liga. Also Österreich ist natürlich nicht jetzt der Ort, wo er jetzt da lange bleiben wird, sondern es ist eine Zwischenstation, ein Anfang. Aber das ist schon ein Wahnsinn, wenn man seine Zahlen anschaut. Der trifft alle 87 Minuten in Liga 2, 14 Tore in 16 Spielen, eine absolute Kopfballmaschine. Und das Stellungsspiel, das ist einfach abartig. Der ist ja im Grunde eben auch genau da, wo ein Stürmer stehen muss. Also das ist eine mittlerweile schon sehr ausgelutschte Floskel, aber das ist eben, der hat diesen Torriecher.
Ja, wenn es was zum Erben gibt, ist Karim Konaté da und das zeichnet ihn aus und nicht umsonst hat Red Bull Salzburg da sich wirklich sehr, sehr darum bemüht, um ihn zu verpflichten und sie haben halt wieder mal gezeigt, wenn sie Geld für einen jungen Spieler in die Hand nehmen, dann haben sie sich das vorher schon ganz gut überlegt.
Ich meine, es läuft jetzt ja nicht nur gut bei Konaté, sondern eben auch beim FC Liefering. 3 Spiele, 3 Siege, Topwert in Liga 2, mit 9 Toren das torgefährlichste Team 2023. Gab die Frage auf Twitter von Paparazzo Orange, was verleiht diesem eigenständigen Verein plötzlich Flügel?
Einerseits ist die Doppelbelastung weg. Leider, muss man aus österreichischer Sicht sagen. Mit dem Ausgang Real Madrid in der UEFA Youth League. Andererseits war es halt wirklich eine sehr, sehr junge Truppe, mit der sie heuer ins Rennen gegangen sind. Noch einmal jünger als die Jahre davor. Da zählen halt alle 90 Minuten Erfahrung, rendieren sich da schon. Andererseits sind halt ein paar Spieler zurück. Jetzt Kameri hat wieder unten gespielt. Das sind ja eigentlich Bundesliga bis Champions League Spieler, ja, die ja, da in der zweiten Liga auflaufen.
Also wenn du ja auch, glaubt gegen Horn, dieses Tor von Konaté, eingeleitet von Kameri, Diakite legt quer und Konaté schiebt ein. Also das ist eine Kombo, die könnten wir in einem Jahr in der Champions League sehen beim FC Red Bull Salzburg. Also das ist, wie du gesagt hast, unfassbare Qualität. Man hat eine unendliche Bandbreite an Klasse im Grunde und da kann man eben auch immer viele Spieler nachschieben. Ich glaube auch, dass das so ein bisschen der Erfolgsfaktor ist, dass eben diese Spieler jetzt auch unten mal geparkt werden können, um wieder ein bisschen Spielpraxis zu bekommen. Und man darf nicht vergessen, auch gegen Ende hin des Jahres 2022 hat es schon gut funktioniert. Also 6 Siege in den letzten 8 Spielen, der FC Liefering im Grunde nach diesen anfänglichen Schwierigkeiten in der Saison, ist man jetzt dort, glaube ich, wo man eigentlich auch ist und man wird sich nach oben orientieren. Also man hat definitiv nichts mit dem Abstiegskampf zu tun. Beim FC Dortmund schaut es ein bisschen anders aus. Könnte ich mir schon vorstellen, dass sie noch reinrutschen, weil die Qualität da natürlich jetzt nicht so gegeben wie beim FC Liefering. Aber Gustavo Balotelli, 4 Tore in den ersten 3 Spielen, wie geil ist der Dude?
Ja, mörderisch, oder? Ich meine, waren zwar 2 Elfer-Tore dabei, aber grundsätzlich der trifft und trifft und trifft und hat Qualität. Also es ist jetzt nicht so, dass man sieht schon, dass der auch tatsächlich fußballerisch was drauf hat. Also erstens einmal von der Präsenz, die er hat im Strafraum. Schneller Spieler. Man merkt auch, er ist ein Spieler, der schon was gesehen hat in seiner Karriere. Also einer, gegen den sich vor allem junge Verteidiger dann ein bisschen schwer tun, weil der halt ausgefuchst ist. Obwohl er jetzt nicht unbedingt der Hühner ist, mit dem Kopf auch stark. Also der bringt schon sehr, sehr viel mit. Und da merkt man halt, im Ländle haben sie Erfahrung mit Brasilianern. Ne?
Ja, Wahnsinn. Also Renan im Grunde fast schon, also jetzt nicht ersetzt, sondern eigentlich noch besser diese Rolle ausgefüllt. Renan zu Beginn der Saison ja schon auch mit Startschwierigkeiten, ähnlich wie Karim Konaté, drittes Spiel, aber Renan hat auch ein bisschen gebraucht. Aber bei Balotelli funktioniert es einfach von Spiel 1 weg und er läuft trotzdem nach wie vor mit dem falschen Namen am Trikot hinten drauf. Du hast dich informiert bei Eric Uri. Wann wird das gehen?
Naja, ich meine, erstens mal hat er jetzt einen neuen Künstlernamen. Also zumindest mannschaftsintern rufen sie ihn nur mehr Gustl. Hätte auch einen Charme, finde ich, den hinten am Trikot zu tragen. Ja. Ich glaube, nächste Saison, wenn er bleibt und der FC Dornbirn in der Liga bleibt, stehen die Chancen nicht schlecht, dass er tatsächlich Balotelli am Rücken trägt.
Nochmal, die Bitte an den FC Dornbirn, schickt uns ein Trikot mit dem Schriftzug Balotelli hinten drauf und versucht ihn einfach ein bisschen noch zu drängen. Also wir brauchen ein Balotelli. Ich meine, wir sagen ja die ganze Zeit Balotelli. Also ich sage so Mario Balotelli mittlerweile zu ihm und weniger Gustavo. Also bitte Balotelli hinten drauf und alles ist gut. Aber der Abstiegskampf, der wird auf jeden Fall heiß bleiben. Wir wechseln allerdings jetzt nun die Tabellenregion, gehen von unten nach oben, machen davor aber noch eine kurze Pause und dann geht's weiter mit dem SKN.
Kann nur jede Woche dasselbe sagen.
Jeder so quasi fickrig ist auf der
Liga 2.
Was?
Bitte?
Was für Wort kann ich sagen? Fickrig, ja.
Und die Lehre ist ganz klare Lehre ist.
Ich schon auch Liga 2.
Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich?
Derjenige, der was Österreicher ist, kann stolz sein auf das, dass er Österreicher ist.
Ach, das ist mir relativ wurscht.
Wer sagt das?
Kann nur jede Woche dasselbe sagen.
Ich schon auch Liga 2.
Ach, das ist mir relativ wurscht.
Das hat mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid. Nichts zu tun.
Und da sind wir auch schon wieder zurück, Zwarer Konferenz Episode 67 und nun widmen wir uns dem Aufstiegskampf, den Titelkampf in Liga 2. Der SKN hat wieder die Pole Position übernommen. Das ist schon brutal. Why always St. Pölten? Sie sind wieder zurück. Also für mich bleibt der SKN in dieser Saison schon auch ein bisschen ein Überraschungsteam. Ich hätte sie einfach da oben nicht angesiedelt.
Zuerst einmal muss ich sagen, ich war ja am Freitag in der Generali Arena, haben wir den SKN live im Stadion angeschaut. Doppelveranstaltung, danach die Austria-Frauen gegen die St. Pölten-Frauen im ÖFB-Cup. War cool, würde ich mir öfter wünschen, so Doppelveranstaltungen. Ist auch gut angekommen bei den Fans. Bei einigen hat man gemerkt, dass sie sich erst nach den ersten 90 Minuten warm getrunken hatten. Und
ich habe die Bilder auch gesehen.
Je mehr der Bierpegel gestiegen ist, umso besser ist die Stimmung dann auch tatsächlich geworden auf den Tribünen. Aber jetzt zur Männermannschaft des SKN St. Pölten. Man merkt halt, dass es völlig überraschend sich hin und wieder auszahlt, wenn man die sportliche oder die Spielphilosophie und Spielidee wechselt und ein neues Trainerteam auf die Bank setzt, dass man Ruhe bewahrt, wenn das nicht in den ersten 3 bis 5 bis 12 Wochen schon Früchte trägt und da einfach auf Kontinuität setzt. Und das ist eine tatsächlich völlig erstaunliche Erkenntnis.
Ja, könnte man vielleicht auch ein paar andere Vereine in Österreich, aber auch international informieren. Ich denke da immer wieder auch an Serie A. Wer hat
Palermo.
Palermo, ja. Mit, was weiß ich, gefühlt 54 Trainer in 2 Jahren.
Ja, ich meine, man braucht ja gar nicht, man kann ja auch von St. Pölten nach Ried schauen. Das würde
ja
schon reichen.
Stimmt, ja. Es ist schon Wahnsinn. Also wenn du auch die Zahlen dir gibst, man hat 10 Punkte mehr am Konto als im Vorjahr. Nach 19 Runden nur der SV Horn hat da einen besseren Wert vorzuweisen. Der ist hingegen natürlich noch viel brutaler. Die haben 20 Punkte mehr geholt als im Vorjahr. Das ist schon heftig. Aber was macht diese SKN-Mannschaft deiner Meinung nach so stark in dieser Saison? Und überperformen sie oder ist es wirklich das wahre Gesicht der St. Pöltener?
Das ist eine gute Frage. Die habe ich Stefan Helm nach dem Spiel auch gestellt. Er wollte sie nicht so klar beantworten. Ich denke schon, dass sie vielleicht ein wenig überperformen. Aber das Erfolgsrezept ist, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, relativ einfach. Sie spielen sehr, sehr oft zu null. Das heißt, sie haben hinten die Sicherheit, dass sie wissen, okay, sie lassen nicht wirklich was zu. Und sie haben vorne genug Qualität, um zu ihren Chancen zu kommen und dann auch meistens zumindest einen reinzumachen. Also ich meine, jetzt diese in der Vorwoche das 0-2 gegen Horn einmal ausgenommen, aber sonst in der Regel treffen die und wenn du hinten kein Tor kassierst, dann reicht das halt schon. Es war jetzt auch das Spiel gegen die Young Violets war in der ersten Hälfte ausgeglichen, sogar mit leichten Vorteilen für die Young Violets. Der SKN hat nicht wirklich Zugriff gehabt auf gescheite Pressing-Situationen. Nichtsdestoweniger haben sie halt defensiv nicht wirklich was zulassen. Also die Young Violets hatten eine Chance. Gut, dann geht der SKN halt unmittelbar vor der Pause durch einen, nennen wir es einmal, schmeichelhaften Elfmeter in Führung.
Das war schon ein Handspiel.
Ja. Ich bleib bei schmeichelhaft.
Okay.
Aber dann stellen sie in der zweiten Hälfte was um, bringen mit Lanes einen neuen Offensivspieler, positionieren sich ein bisschen anders im vorderen Drittel und letztendlich war es dann ein völlig verdienter Sieg.
Ich finde ja generell die Mischung der Mannschaft sehr interessant. Du hast einerseits eben diese Mischung in der Abwehr, Jugend und Erfahrung mit Ramsebner und Salomon, aber dann, also jetzt vor allem gegen die Young Violets, wenn du dir da das Mittelfeld bzw. die Offensive gibst, Messerer, Schana, Dean Barlow, Montenor und Hartwig, die haben ein Durchschnittsalter von 19,4 gehabt. Also im Grunde ist das eine Zweiermannschaft gefühlt oder einfach ein FC Liefering 2.0 oder Young Violets 2.0. Da vertrauen sie wirklich auch viel der eigenen Jugend beziehungsweise den Youngsters und das finde ich eben beachtlich, wie die auch performen. Ein Benedikt Scharnheimer, der ist 17 Jahre alt, der darf den Elfer machen. Das war für mich auch etwas überraschend, dass der den
übernommen hat. Und wie er ihn macht dann. Ja, also eiskalt, ne, du sagst es eh und das ist schon erstaunlich. Ramsebner 33, Salomon 34 und der SKN hat in der ganzen Saison in nur einem einzigen Spiel ein Durchschnittsalter über 24 Jahren in der Startelf gehabt. Sonst pendeln die zwischen 22 und 23 Jahren vom Durchschnittsalter her. Da kommen eigentlich nur die Zweitvertretungen mit, was dieses Durchschnittsalter angeht. Nichtsdestoweniger sind halt diese Führungsspieler schon auch extrem wichtig. Also Christian Ramsebner soll das sehr, sehr gut machen, als Führungsspieler in der Kabine da auch alle mitzunehmen, auch einmal die mitzunehmen, die halt gerade ein bisschen weniger spielen, die vielleicht ein bisschen unglücklich sind mit den Einsatzzeiten, die sie bekommen bzw. nicht bekommen. Und diese Mischung macht den SKN schon sehr stark.
Ich finde auch vor allem die starke Ersatzbank ist natürlich auch ein Qualitätsmerkmal vom SKN, wenn du eben einen Ulysses Lanes von der Bank ausbringen kannst, der sticht dann sofort auch als Joker, dann hast du eigentlich auch noch einen Silhouette, glaube ich, der hat am Wochenende gar nicht gespielt oder war nicht im Kader, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ein Rionita, den man von Wacker Innsbruck geholt hat, der in dieser Saison eigentlich noch überhaupt keine Rolle gespielt hat, also würde mich auch interessieren, was der eigentlich in St. Pölten momentan so macht. Aber man ist auf jeden Fall extrem gut auch in der Breite aufgestellt. Ein Bernd Schmeidl, der nach wie vor verletzt ist, wäre einer mit sehr viel Erfahrung in der Offensive. Aber im Grunde, so schlimm das ist jetzt auch klingt, aber den brauchst du auch aktuell gar nicht. Du bist wirklich da vorne so extrem gut aufgestellt mit Montenor, mit Luis Hartwig. Und ich frage mich eben, wohin geht der Weg des SKN. Das sind eben, klar, immer, man spricht eben auch die Kooperation mit Wolfsburg an. Ist das jetzt die neue Identität der Wölfe? Gemeinsam mit Wolfsburg?
Ja. Ja, also man hört, dass ab der kommenden Saison schon noch einmal mehr Geld und Ressourcen aus Wolfsburg nach St. Pölten fließen sollen. Also ich glaube, dass da diese Zusammenarbeit noch einmal weiter intensiviert wird. Sollte der Aufstieg jetzt im Sommer schon gelingen, macht es aus Wolfsburg Sicht natürlich noch wesentlich mehr Sinn. Bin auch gespannt, wie es da weitergeht, was die Personalien in der Führungsriege angeht beim SKN. Aber der SKN ist halt aktuell in einer wirklich sehr guten Ausgangsposition, weil der Top-Favorit ist und bleibt Blau-Weiß Linz. Der Druck auf Blau-Weiß Linz ist und bleibt größer, weil irgendwie man hat schon das Gefühl, Blau-Weiß hat halt alles auf diese Karte gesetzt, ja. Aufstieg. Ja, und das Stadion wird fertig im Sommer oder im Herbst, je nachdem. Und da ist kein kann, muss aber nicht. Und das macht schon recht bequem derzeit für die Niederösterreicher.
Was für eine Identität hat der SKN deiner Meinung nach? Also ich finde ja zum Beispiel in St. Pölten hat man das Problem gehabt, diesen neuen Verein, SKN St. Pölten, dass man dem schon auch marketingmäßig immer gut versucht hat zu verkaufen, aber es ist nicht so in der Region aufgenommen worden. Mhm. Also lange Zeit auch immer Probleme nicht Probleme mit den Zuschauern, sondern eher mit den Zuschauerzahlen gehabt.
Mit den Zuschauern, die nicht da sind.
Ja, genau. Und aber jetzt gegen Horn zum Beispiel waren auch schon über 2000 Zuschauer, da hat das schon ein bisschen Hand und Fuß gehabt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass dieser Weg, der eingeschlagen worden ist mit Wolfsburg, diese jungen Spieler, dieser Spielstil, dass sich der SKN momentan wirklich in einer Selbstfindungsphase ist und sich daraus eine etwas klarere Identität herauskristallisiert, die dann auch perspektivisch länger halten wird, als dieses, okay, wir sind in der Bundesliga, kaufen wir mal schnell ein paar Kicker rein, die passen, sondern ich glaube, dass man da jetzt wirklich dass das mehr Hand und Fuß hat.
Ich finde es fast alternativlos für den SKN, als sich zu positionieren als Verein, bei dem sich junge Spieler entwickeln können für den nächsten Schritt. Natürlich umso besser, wenn das in der Bundesliga der Fall ist, aber der SKN hat halt wirklich eine ausgezeichnete Infrastruktur. Trotzdem hat er die Nähe zur Hauptstadt. Also du musst jetzt nicht zwingend in St. Pölten leben, um für den SKN zu spielen, behaupte ich einmal. Es gibt mit Wolfsburg eine Perspektive gleich direkt für junge Spieler, wo's weitergehen kann. Und jetzt ganz ehrlich, wenn ich als junger Spieler vor der Wahl steht, zum Beispiel, ja, wenn der SKN aufsteigen würde, wechsle ich zum SKN, um mich dort zu entwickeln, oder wechsle ich nach Hartberg, solange die kein neues Stadion haben, um mich dort zu entwickeln, würde ich mich für den SKN entscheiden.
Und so hat sich auch unser heutiger Spieler im Fokus nämlich entschieden. Der ist nämlich SKN-Stürmer Luis Hartwig. Der deutsche U20-Nationalstürmer hat in dieser Saison bereits 8 Tore erzielt und 6 Assists verbuchen können. Und mit dem hast du gesprochen am vergangenen Wochenende in der Generali Arena. Und da hören wir mal kurz rein, was macht diese Leistungsexplosion in dieser Saison von Luis Hartwig aus?
Ich glaube, über Saison hinweg glaube ich schon, dass ich eine gute Entwicklung mache. Ich sammle meine Tore, meine Vorlagen, was für mich persönlich auch als fürs Selbstvertrauen sehr wichtig ist. Ja, ich bin mit der Entwicklung zufrieden. Ich würde gerne noch mehr treffen, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte heute auch wieder eine Chance reinmachen müssen sogar, meiner Meinung nach. Das sind Chancen, die man halt, wenn man dann höher hinaus will, nochmal dann nutzen muss. Wenn man gegen noch bessere Gegner spielt, hat man halt nicht die vielen Chancen. Aber ich glaube, ich bin auf einem guten Weg und habe noch einiges vor mir.
Du warst im Nachwuchs, vor allem in der U17, ein Goalgetter par excellence. Erzähl einmal, wie war das dann der Umstieg auf den Erwachsenenfußball? Ist dir nicht so leicht gefallen, oder?
Das Problem war leider, dass ich genau in dieses Corona-Jahr kam, in meinem U19. Das war mein erstes U19-Jahr nur zur Hälfte war und das zweite nur ganz kurz. Ich bin dann relativ früh mit 17 Jahren zu den Profis hochgegangen. Und habe dann auch meine ersten Einsätze gehabt, was mich natürlich gefreut hat, aber man hat eigentlich die Spielzeit, die man sich in der Jugend erwünscht hätte. Ich glaube schon, dass Corona ein kleiner Rückschlag war für mich, aber ich, besonders das Jahr, was ich letztes Jahr in Bochum verbracht habe, hat mir sehr geholfen, mich an den Profifußball anzupassen und die Körperlichkeit, die Schnelligkeit im Spiel nochmal mich daran anzupassen.
Ganz ehrlich, was hast du dir das erste Mal gedacht, als dann geheißen hat, es gibt die Möglichkeit, nach St. Pölten zu wechseln?
Also das erste Gespräch kam mit Jan Schlaudraff, den man ja vom Namen her, besonders in Deutschland, sehr, sehr gut kennt. Dann habe ich gedacht, ich höre mir das alles mal an. Ich hatte dann die Wahl, ich hatte auch mit Vereinen aus der dritten Liga gesprochen in Deutschland, wo es dann hingeht. Ich habe hier ein Konzept vorgefunden von Jan und von dem Trainerteam Stefan und Emil, die mir eigentlich gezeigt haben, wie sie mit mir spielen wollen, wie sie generell von der Spielidee alles umsetzen. Und das hat mir sehr gefallen. Ich habe mir die Woche angeguckt. Es hat mir direkt sehr gut gefallen. Der Spielstil passte zu mir. Und wichtig ist als Stürmer natürlich auch Selbstvertrauen sammeln. Und ich habe schon auch im Hinterkopf gehabt, dass ich hier meine Tore und Vorlagen machen kann, dass ich hier auf viel Spielzeit komme, dass hier besonders beim SKN sehr viel Fußball gespielt oder Wert auf Fußballspielen gelegt wird, was mir auch sehr gefällt, anstatt nur viel Gebolze, wie man in Deutschland sagt. Und ich glaube auf jeden Fall, wenn ich jetzt das beurteilen müsste, das ist ein sehr guter Schritt war für mich.
Wie geht's weiter im Sommer?
Ich gehe erstmal nach Bochum zurück und dann mal schauen. Es ist ja noch viel zu entscheiden, besonders bei Bochum, die jetzt um Abstieg kämpfen in der Bundesliga, ob erste, zweite Liga, ob St. Pölten hier in der ersten oder zweiten Liga spielt. Es gibt viele Entscheidungen, die noch gar nicht getroffen wurden. Und im Sommer werde ich dann weiter gucken.
In diesem Jahr wartet er noch auf einen Treffer. Unterm Strich ist aber, kann er, glaube ich, auch sehr zufrieden sein mit seiner Premierensaison in Liga 2.
Ja, definitiv. Also in Wahrheit ist das für mich ist das sein erstes echtes Ankommen im Erwachsenenfußball. Also der war ja als, vor allem in der U17 hat er ja unfassbar viel getroffen und hat sich dann aber halt schwer getan, diesen Sprung direkt beim VfL Bochum zu den Profis zu machen. Hat zwar 1, 2, 3 Spiele gemacht, aber jetzt war jetzt nie wirklich, dass du jetzt sagst, okay, er hat es geschafft und ist Profifußballer. Da war der Schritt nach St. Pölten genau der richtige und bin gespannt, wie es im Sommer weitergeht. Da sind schon noch viele Fragezeichen offen.
Die Frage ist eben auch, was hofft man als Luis Hartwig, was mit dem VfL Bochum passiert? Denn im Grunde, wenn sie oben bleiben, kannst du dir sicher sein, dass sie ihn nicht brauchen werden. Dann werden sie ihn wieder woanders packen. Wenn sie absteigen, könnte das eher dazu führen, dass er wirklich auch Chancen bekommt, in der zweiten Bundesliga zu kicken.
Du sprichst das an, ja. Aus meiner Sicht wäre es für seine Zukunft in Bochum, so hart es klingt, natürlich schlauer, wenn Bochum die Klasse nicht hält. Wenn Bochum die Klasse hält, ist eine schwierige Konstellation, weil der Vertrag läuft 2024 aus. Jemanden in seinem letzten Vertragsjahr zu verleihen, macht halt oft wenig Sinn. Mal schauen. Deswegen, ich glaube, in dem Fall schwindelt er gar nicht, wenn er sagt, er beschäftigt sich echt wenig damit, weil eh noch so viel ungeklärt ist.
Im Grunde hat aber da schon natürlich Jan Schlaudraff als Einfädler gedient von diesem Deal. Wie wichtig ist so eine Personalie? Wir haben es eh schon gesprochen, dieses Bindeglied zwischen Deutschland und Österreich, dass das vielleicht auch ein Deutscher macht, der wirklich dann eben auch so einen Namen hat, der einen Luis Hartwig nach St. Pölten holen kann. Denn wenn da jetzt vielleicht ein österreichischer Sportdirektor wäre, der versucht, einen Luis Hartwig davon zu überzeugen, nach Österreich zu kommen, dann würde sie denken, wer bist du? Also er wird ihn natürlich googeln, wird natürlich auch davon hören, dass es diese Wolfsburg-Verbindung gibt, aber egal wie stark die Sportdirektoren oder wie stark ein Jan Schlaudraff in dieser Position ist, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber der Name an sich, der zieht natürlich bei vielen Spielern.
Natürlich, wenn du anrufst und dich mit Jan Schlaudraff meldest, ist es mal eine andere Ausgangssituation, als wenn du Markus Müller heißt und einen niederösterreichischen Dialekt hast. Ich glaube, dass es derzeit wichtig ist. Ich glaube, dass es aber spätestens dann, wenn es 1, 2 Spieler gibt, die man vorzeigen kann, wo man zeigen kann, okay, der hat es über St. Pölten geschafft, sich dann für einen deutschen Bundesliga-Club oder im Idealfall für den VfL Wolfsburg zu empfehlen, dann ist dieser Name Jan Schlaudraff vielleicht gar nicht mehr so wichtig, sondern dann ist sowieso diese Verbindung in den Köpfen da, okay, es geht über St. Pölten, deutscher Bundesligaspieler zu werden.
Also ganz interessante Situation momentan auch in St. Pölten, die eben nun die Tabellenführung haben in der Admiralliga 2, nachdem Blau-Weiß Linz am Wochenende erstmals Punkte gelassen hat, glaube ich nach 8 Siegen in Folge, und das bringt uns auch schon zum nächsten Thema, denn unser Fan-Reporter und begeisterter Darkthrone-Fanboy Richard Turkovic war in Lafnitz unterwegs und hat die Fußballarena Lafnitz in Hintergittern gecheckt.
Schönen guten Abend hier aus dem Lafnitztal an der Grenze zwischen Steiermark und Burgenland. Wir befinden uns hier auf dem Sportplatz des SV Lafnitz und kleinen Auswärtssektor-Report. Der Preis für die Auswärtskarte 12 Euro, das ist tatsächlich sehr gut. Da gibt es auch nichts drum herum, eben, das ist ein Einser. Die Kulinarik, es gibt einen kleinen, aber feinen Essensstand. Zur Auswahl gibt es Schnitzel, Leberkäse, Wurstsemmel und Wurst mit Gebäck. Die Leberkäse-Semmel ist 3,80. Das Bier ausgeschenkt wird, wenn ich das richtig jetzt gesehen habe, Buntigammer. Halbe für 4 Euro, das große Wasser für 2,50. Kleine Auswahl, Durchschnittspreise, sagen wir ein Dreier. Der Sektor selbst, er ist überdacht. Es ist ein Sitzplatzsektor, auf dem man dann halt stehen kann. Er ist im Eck. Es sind keine Sichtbehinderungen da, die Sicht passt, aber sonst, naja, also richtig gescheit zusammenstellen kann man sie nicht und er ist halt wirklich im Eck. Was man halt machen muss, aber es ist auch keine extra Ausgabe, geben wir dafür auch einen Dreier. Das Stadionerlebnis selbst, es ist ein Dorfplatz, der gerade so für die zweite Liga reicht. Das ist, was es ist und ja, wird auch keine schönen Wettbewerbe gewinnen. Es ist eine große Tribüne, auf der sind alle Sitzplätze, die man braucht für die zweite Liga, sonst kann man rundherum stehen. Wenn man vielleicht eine Schwäche hat für die schöne weite Landschaft des Lafnitztals, dann vielleicht ja, aber sonst, ja, das ist ein Dreier. Das, ja, keine Ahnung. Das ergibt, wenn ich jetzt nicht völlig falsch gerechnet habe, eine Durchschnittsnote von 2,5 für den Sportplatz in Lafnitz. Wir geben zurück ins Studio.
12 Euro Eintritt oder, wie man beim LASK sagt, ein Pfiff Bier, oder?
Beim LASK bestellt man auch ein Krügerl und es bleibt nur viel über, wenn man lange genug steht und das in der Hand hält. Ne?
Ja, das stimmt natürlich. Er war sehr, sehr kritisch mit dem mit der Fußballarena Lafnitz, finde ich.
Ja.
Aber war auch ehrlich.
Er war ehrlich, ja. Ich finde, ja. Ich würde sagen, launiger Laola 1 Lakai labt sich unter Lichtleuchten an lauwarmen Lafnitzer Leberkässemmeln.
Wunderschön. Ist das jetzt schon so dieser dichter Part, den Paparazzo Orange von dir gefordert hat?
Ich finde, damit habe ich es erledigt. Bitte gerne.
Nein, wunderschöner Stadion-Einblick von Richard Turkovic. Ich bin großer Fan von dieser Rubrik und für mich eben auch immer interessant, wie zum Beispiel solche Stadien. Du weißt ja, ich bin kein Stadiongänger. Ich konsumiere alles auf Laola 1, weil es gibt ja jedes Spiel live bei uns zu sehen.
Ist cool,
solche Stadien oder Arenen in diesem Fall von außen ausschauen. Und die Fußballarena Lafnitz hat so einen Forstinger Charme. Also wenn man von außen sieht, diese Ansicht, die uns der Richard uns da auch geboten hat. Aber
ich habe diese blau-weiße Containerverkleidung spannend gefunden.
Ja. Wieso blau-weiß? Du meinst blau-gelb?
Ah, blau-gelb, ja, ja. Natürlich.
Ja.
Du sagst so oft Ritchie, dann muss ich immer an blau-weiß denken.
Ja, stimmt. Das wirkt ein bisschen komisch, aber einerseits ist es auch, finde ich, identitätsstiftend, wenn du die Farben eben auch irgendwo in der Fußballarena...
War jetzt nicht negativ gemeint, habe ich tatsächlich spannend gefunden. Auch das Regionalliga-Mittelschild, das durchgestrichene, war geil, ne?
Ja, ich komme aus der Region, ich weiß, wie es vorher ausgesehen hat in Lafnitz. Für mich ist das ein Wahnsinn, was man da in den letzten 10, 15 Jahren aufgebaut hat. Auch nochmal sei hervorzuheben, dass Andreas Zingel sein 300. Spiel, Pflichtspiel für den SV Lichtler Lafnitz abgeliefert hat. Also da nochmal Gratulation für dieses Jubiläum. Und ja, ist mir klar, dass das jetzt kein Fußballtempel wird, dass da höchstwahrscheinlich auch nie ein Fußballtempel entstehen wird, aber wenn man die Region kennt, dann ist das schon ein feines Schmuckkästchen, würde ich mal sagen, mit ganz viel Charme und ganz ehrlich, 12 Euro Eintritt, da müssen mehr Zuschauer kommen für den SV Lichtler Lafnitz und dafür braucht man natürlich auch ein Trikot. So. Nämlich, wir haben ja in der letzten Episode das Trikot-Gewinnspiel des SV Lichtler Lafnitz gehabt. Die Aufforderung an euch war, wenn der SV Lichtler Lafnitz fortgehen würde, was für ein Fortgetyp wäre Lafnitz? Und da haben wir nicht viele Einsendungen bekommen, aber wirklich sehr ganz starke. Und
das war Klasse statt Masse.
Klasse statt Masse und da gehen wir einfach mal die Vorschläge durch. Matthias Meddert hat zum Beispiel geschrieben, der SV Lichtler Lafnitz ist der klassische Tresensteher, unauffällig, aber wenn es um die Hasen geht, da punktet er voll. Der Philipp Marx hat geschrieben, Lafnitz ist für mich der typische Ballermann-Typ, billig hinfliegen, dann saufen, was geht, kein Geld mehr für die Unterkunft haben und sich am Strand in der Sonne verbrennen und heimschleichen. Und auch gut, Paparazzo Orange, Lafnitz ist Typ Schnapsleiche. Ordentlich mitfeiern, cooler Typ, erlebt aber die Krönung des Abends nicht. Das sind schon sehr, sehr gute Vorschläge, aber wir haben es diesmal ohne jetzt eine Verlosung gemacht, sondern wirklich, wir haben den Sieger intern ernannt. Ich habe ja gesagt, er muss gewinnen. Er muss einfach gewinnen, weil das einfach so gut war. Deswegen bekommt dieser Tweet auch einen goldenen Rahmen. Das Lafnitz-Trikot geht nämlich an Gary Crow für folgenden Tweet. Lafnitz ist das vermeintliche, schüchterne Dorfmädel, die du unterm Tisch trinken willst, nach 3 Liter Wein und deiner eigenen spirituellen Erleuchtung, schultert sie dich, bringt dich in dein Zimmer, deckt dich zu und sagt dir, dass du gar nicht so schlecht warst.
Großartig.
Das ist wirklich
großartig.
Das ist wirklich unfassbar gut. Also von dem her,
hochverdient. Viel Spaß mit dem Lafnitz-Trikot.
Viel Spaß als laufende Litfaßsäule. Aber das gehört ja mittlerweile auch dazu. Lafnitz und Hartberg, diese Trikots haben einen ganz eigenen Charme und finde ich auch, kann man sich schon mal gönnen, so ein Trikot. Zudem ist es ja auch ein Originaltrikot von Daniel Kremsel. Passt nicht mal mir, weil ich von der Breite her passt nicht, aber von der Größe her wird es mir, glaube ich, passen. Wir haben schon ein bisschen über Blau-Weiß-Linz gesprochen. Werden wir gleich weiter bei den Königsblauen bleiben, nämlich in unserem Quotenfokus, machen davor noch aber eine kurze Pause.
Geht's los? Soll ich nach der Reihe oben sagen, oder?
Viva la... Zwei. Viva la... Spanisch.
Aber wenn ich mal bereit bin, oder?
Ich kenne mal.
Viva
la Liga 2.
Viva la Liga 2.
Viva la Liga 2.
Na, herrlich.
Die Admiral, zweite Liga.
Live bei Laola 1.
Werbung. Gut. Gemeinsam mit unserem Sportwettpartner Admiral blicken wir auf das Laola 1 Topspiel der 20. Runde, das da lautet Blau-Weiß-Linz gegen den SKU Ertelglas am Stetten. Die Quoten zu jener Partie: Sieg Blau-Weiß-Linz 1,24, Remis 5,4 und Sieg SKU 8,9. Was ist da passiert am Stetten?
Ich würde sagen, die Favoritenrollen sind klar verteilt.
Ja, das stimmt natürlich und ich glaube, das ist eben auch dem guten Lauf von Blau-Weiß-Linz geschuldet. Wie gesagt, 8 Siege in Folge gewonnen, dann kam eben dieses Unentschieden gegen Lafnitz, aber trotzdem, man ist brutal stark drauf. Letzte Niederlage generell am 2. Oktober auswärts beim FAC und ich finde wenig Dinge, die für das Team von Jochen Fallmann am Wochenende spricht.
Ja, ich rechne mit einer klaren Reaktion des FC Blau-Weiß auf diesen Ausrutscher, ist fast übertrieben, auf dieses Remis vergangenen Freitag. Blau-Weiß halt noch dazu extrem heimstark. Ich denke, da wird wenig schief gehen.
Gab erst eine Saisonniederlage zu Hause, das 0-1 gegen SK St. Pölten. Könnte auch noch eine wichtige Rolle im Saisonfinish spielen, diese Pleite. Aber mal schauen, wie die zweite Partie auch ausgeht. Trotzdem, am Stetten endlich mal wieder angeschrieben. Nach 5 Spielen hat das Team von Jochen Fallmann 1-0 gegen den FAC gewonnen. Stefan Feiertag, der Torschütze. Ich tue mir schwer, am Stetten in dieser Saison qualitativ einzuordnen. Die spielen nach wie vor eigentlich da oben mit und trotzdem so ein bisschen unterm Radar.
Naja, du solltest halt weniger Gegentore kriegen. Ich habe gerade geschaut, das war das erste 1-0 seit dem Sieg im ersten Duell mit Blau-Weiß Anfang September, als sie auch 1-0 gewonnen haben. 7. Spieltag, wenn man nicht alles täuscht. Ja, sie müssen halt defensiv stabiler werden, dann läuft es auch wieder besser.
Also, man darf gespannt sein, aber wir gehen von einem blau-weißen Sieg aus. Aber jetzt gibt's noch, passend zum heutigen Thema, Why Always Liga 2, beziehungsweise Mario Balotelli, ein Mario Balotelli-Trikot der Nullerjahre. Nein, natürlich gefühlt Inter Mailand 2008, 2009 mit Adriano Ibrahimovic. Entschuldigung, Ibrahimovic hat doch mit Adriano natürlich zusammengespielt. Dann kam Balotelli und dann kam auch noch, was war denn das für eine geile Mannschaft mit Adriano Ibrahimovic, Balotelli und Arnautovic.
Dass du dich an Zeiten erinnern kannst, da warst du da schon auf der Welt?
Ja, 5-6 Jahre, aber da war ich eben voll im Fokus gleich des internationalen Fußballs. Aber das war schon eine geile Zeit bei Inter. Es hätte ja eigentlich, du könntest einen Vorarlberger Legendensturm machen mit Gustavo Balotelli und
Etienne Eto'o. Kannst du dich noch erinnern? Ja. Der Bruder von Samuel Eto'o, damals beim FC Lustenau gespielt.
Aber sie haben ja der Bruder von Tomasz Rosicki.
Jirschi
hat in Bregenz gespielt.
Ja, wir könnten Rosicki als Zehner, Etienne Eto'o und Balotelli als Stürmer. Und jetzt sage ich dir was. Wir nehmen einfach noch den Edin Ibrahimovic vom SV Ried damals mit. Und dann haben wir ein Trio Eto'o, Ibrahimovic, Balotelli und dahinter Rosicki.
Ja. Ansapan, ja.
Oh, leck mich am Arsch, das wäre doch geil. Ja, machen wir mal sowas, so die geilsten Namen in Liga 2 oder irgend sowas. Gut, es gibt dieses Trikot zu gewinnen und wir werden das eigentlich gleich machen wie beim SV Lichtleu-Lafnitz, nämlich welcher Fortgeh-Typ wäre der SKU Amstetten, wenn Amstetten ein Mensch wäre? Hast du eine Idee?
Zuerst einmal postet das im sozialen Medium eures Vertrauens unter dem Hashtag Zweierkonferenz. Mhm. Wenn der SKU Amstetten ein Fortgetyp wäre, ich glaube, heute lasse ich dir mal den Vortritt.
Ich glaube, der SKU wäre so ein Turbo-Bier und dann mit der Vuvuzela herumrennend alle möglichen Leute ins Ohr trötend und etwas unangenehm auffallend, aber im Grunde schon ein lustiger Partygast.
Mhm, finde ich gut.
Mit dem man muss jetzt nicht 100% des Fortgeabends mit diesem Typen verbringen. Aber so ein paar Phasen, wenn man selbst so in diesen Flow reinkommt, dass man dann eben da auch sich anstecken lässt von diesem Feeling.
Hattest du eine Vuvuzela zu Hause?
Nein, Gott sei Dank nie.
Okay.
Ja. Wieso würdest du mich als so einen Partytypen interpretieren?
Ich habe noch nie mit dir Party gemacht, deswegen tue ich mir schwer.
Die Zeit ist auch vorbei. Zeit des Partymachens ist vorbei, Harald.
Mit 20 schon aufgehört. Naja.
Ja, das stimmt, ja. Na gut, das war im Grunde das Trikot-Gewinnspiel, der Quotenfokus. Wir machen noch eine ganz kurze Pause und sind dann zurück mit der Bundesliga-Frage der Woche.
Werbung Ende.
Entschuldigung. Gut. Und da sind wir auch schon wieder zurück und machen weiter mit DBFDW, die Bundesliga-Frage der Woche in Anlehnung und Hommage an die lieben Kollegen von Die Beste Liga der Welt. Und diese Frage lautet in dieser Episode, ist der Strich eine gute Erfindung? Wir feiern 5 Jahre Strich in der Bundesliga.
Der Strich ist eine gute Erfindung, weil es der kürzeste Weg zwischen 2 Punkten ist.
Ja, das stimmt, aber jetzt umgelegt auf die Bundesliga, wie... Resumierst
also du? Wir sprechen über die Ligareform.
Ja, natürlich über die Ligareform. Okay. Ligareform 5 Jahre her. Zum 5. Mal endet ein Grunddurchgang. Wie gut war diese Umstellung, diese Reform?
Es hat definitiv für Spannung gesorgt. Sowohl diese letzten 3, 4 Runden, wo es dann darum geht, wer schafft es oben rein und wer hat dann doch das Nachsehen. Also es bringt mitten in der Saison durchaus einen Spannungseffekt. Das bringt auch insofern einen Spannungseffekt, als dass man kurz zumindest damit spekulieren kann, dass Red Bull Salzburg als Serienmeister entthront wird, bis sie dann das erste direkte Duell mit dem jeweils zweiten in der Meistergruppe haben. Dann hat sie das wieder erledigt, das Thema.
Bitte denk nochmal zurück an die Saison 2019-2020. Das hat im Grunde ziemlich gebackfired, als der LASK im Grunde 6 Punkte vor Salzburg war. Und dann gab es die Punkteteilung und dann hat der LASK ja zudem noch ein paar Fauxpas begangen. War natürlich bitter. Ich glaube, das hat die Bundesliga und den jeder etwas anders gehofft, dass diese Punkteteilung eher zugunsten der anderen auch dann sich ausgeht. Aber
im Frühjahr 2020 hat der LASK grundsätzlich wenig auslassen.
Ja, definitiv. Definitiv.
Die einen haben Lockdown gemacht, die anderen eher Breakdown.
Ja, da hat sich irgendwie auch so dieses Image vom LASK, finde ich, gewandelt. Man hat da wirklich bis Anfang 2020 hat man wirklich gut an einem neuen Image gearbeitet, wo man von Erfolg zu Erfolg auch gewandert ist. Und ich finde, das war schon so ein bisschen auch ein Knackpunkt, auch wenn jetzt das neue Stadion steht. Ich meine, das hat jetzt auch schon ein paar witzige Geschichten mit sich gebracht. Und ich glaube, dass der LASK seitdem auch Schwierigkeiten mit dem Image hat bei den österreichischen Fans. Weil wenn du jetzt den Fan vorn schaust,
schaust, wenn du auf Twitter schaust, der LASK kommt meistens nicht gut weg und das hat eben auch seine Gründe und die haben damals alle Anfang 2020 begonnen. Da war man eben wirklich Erster nach dem Grunddurchgang und seither trotzdem natürlich die anderen viermal nur Red Bull Salzburg auf Platz 1, wenig überraschend und was aber für mich überraschend ist, weil die Saison von Salzburg wird eigentlich immer so schlecht geredet. Wir haben gesagt, ah, Mann, das ist jetzt die Saison, da kann man jetzt, gibt es vielleicht doch noch eine Sensation mit Sturm Graz oder irgendwer kann angreifen nach der Punkteteilung. Schau dir die Fakten an. Sie haben aktuell 54 Punkte. Die könnten im Grunde einen neuen Punkterekord im Grunddurchgang aufstellen, wenn sie gegen Alltag gewinnen. Und gegen Alltag könnte ich mir schon vorstellen, dass sie auch...
ist im Bereich des Möglichen, ja.
Also was läuft falsch in der Wahrnehmung von Red Bull Salzburg? Denn im Grunde 3 Punkte, 57 Punkte würde man dann holen. Bestwert aus der Saison 2018-19 und Vorsaison 55 Punkte.
Ja, falsch läuft in der Wahrnehmung von Salzburg relativ einfach, dass sie im Cup ausgeschieden sind. Mhm. Dass man sich im Europacup vielleicht trotzdem mehr erwartet hätte. Ich weiß schon, es jammern auf hohem Niveau, aber mehr erwartet hätte. Ich glaube, das macht es einfach aus. Und gleichzeitig, dass sie halt, weil der SK Sturm trotzdem so stark performt und so stark punktet, halt dieser Abstand nicht so groß ist und deswegen einfach die Wahrnehmung ein bisschen anders ist.
Also bitte, wenn wir, ich glaube, es sind 9 Punkte momentan.
Viereinhalb.
Ja, aber eigentlich ist es ja lächerlich. Wir haben 9 Punkte Rückstand und wir reden von einer ausgeglichenen Meisterschaft. Das ist ein absoluter Schwachsinn. Also für alle, die jetzt auch irgendwie hoffen, dass da noch Spannung reinkommt. Leute, das wird sich spielen, aber unten spielt sich die wirkliche Musik ab. Also ich glaube, da wird es wirklich spannend werden und ich finde auch die Reform, ich finde den Strich, das war schon eine gute Idee. Die Punktehalbierung finde ich ein bisschen arsch, aber der Strich an sich, wann hat es jemals Spannung gegeben in den letzten Jahren vor der Reform? Generell, es hat einfach nie Spannung gegeben. Und jetzt hast du wirklich im März so diesen...
Naja, es hat davor im März schon auch Spannung gegeben. Schafft Salzburg im März schon den Meistertitel?
Ja, aber ehrlich, was ist in dieser ganzen Serienmeister Salzburg-Ära? Da war die Meisterschaft komplett irrelevant nach dem Jahreswechsel.
Es sorgt ja vor allem auch unten für Spannung. Also wenn ich mich an die letzte Saison zurückerinnere, wie Alltag da am Ende des Grunddurchgangs da gestanden ist, die Mannschaft war gefühlt tot und hat keine Chance mehr gehabt und hat sich dann dank dieser Punktehalbierung, die Admira wird es jetzt nicht so geil gefunden haben, dann dennoch noch gerettet. Und ich glaube, es waren letztendlich sogar 4 Mannschaften, die absteigen hätten können am Ende des, am letzten Spieltag. Also ja, es wird Spannung erzeugt, sie wird halt künstlich erzeugt. Muss man halt, kann man so oder so sehen.
Ja, bei einer Bundesliga, eine Meisterschaft muss man eben schon auch ein bisschen als Produkt sehen. Ich weiß, das werden viele nicht gern hören, aber ich glaube, so ist der einzige Weg, um wirklich auch Spannung zu erzeugen. Ich glaube, die Ablehnung gegenüber einem Playoff-System ist viel zu groß, das kannst du nicht bringen. Geschlossenes Ligasystem finde ich absolut ein bescheuerter Gedanke. Hat es, glaube ich, damals auch den Vorschlag gegeben, oder wer war der Mattersburg-Kicker, der gesagt hat, er würde gern eine geschlossene Liga haben. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber das ist für mich ein Elite-Denken. Das ist ja dann nimmst du ja jedem gut arbeitenden Verein im Unterhaus die Möglichkeit, eigentlich aufzusteigen. Wenn du wirklich so ein geschlossenes Ligasystem machst. Also, ich finde, das ist
ein... Ja, hat für und wieder. Also, du hast beim geschlossenen Ligensystem hast du zumindest eine größere Abwechslung, was den Titelgewinn angeht. Siehe die US-Ligen. Und man kann geschlossene Ligensystemen ja auch erweitern.
Bin trotzdem dagegen. Ich sag's dir, ich bin trotzdem dagegen. Also ich glaube, dass da eher die kleineren Vereine dann, die im Grunde gut arbeiten, durch die Finger schauen, beziehungsweise jeder wünscht sich ja ein Ligensystem mit allen Kultvereinen der letzten 30 Jahre. Und das spielt es eben nicht, denn diese Vereine stehen eben leider auch zu Recht dort, wo sie jetzt sind. Da hat es eben doch ein paar Verfehlungen gegeben in den letzten Jahren. Das war auf jeden Fall die Bundesliga-Frage der Woche. Wir machen noch eine ganz kurze Pause und machen dann weiter mit den User-Fragen auf Twitter.
Was? Bitte?
Jungs und Mädels. Ich schau auch, Liga 2.
Was? Bitte?
Ich kann es ja nicht damit lesen.
Was? Bitte?
Moment, jetzt hänge ich.
Lustig.
Ich schaue auch Liga 2.
Ja, wurscht.
LOL 1 TV.
Derjenige, der was Österreicher ist, kann stolz sein auf...
Rot, Weiß, geil!
Auf das, dass er Österreicher ist.
Wir können uns nichts davon kaufen.
Noch einmal, gell?
Ich schaue auch Liga 2.
Nein, das war sensationell. Nicht sehr gut.
Und die Lehre ist, ganz klare Lehre ist, dass man so sein muss, wie er ist. Sonst ist der nicht...
Und zum Abschluss noch die Rubrik Fakt wahrer Konferenz, die Userfragen an uns beide. Und wir starten mit der Frage von Matthias Medertz. Euer Resümee nach den ersten drei Runden, Harald?
Es entwickelt sich vorne, also oben wie unten, ein sehr spannender Kampf. Also ich bin nach wie vor überzeugt von dieser Liga.
ich auch, glaubst du mir. Ich finde es auch extrem spannend, so die ersten Runden, muss ich auch sagen, sehr spektakuläre Spiele mit dabei gewesen, vor allem spektakuläre Tore, wenn du dir die Hüttengaudis der letzten Runden angesehen hast, da war wirklich sehr sehenswerte Treffer mit dabei und ja, und dann hast du so eine Geschichte mit Gustavo Balotelli, mit Karim Konaté, der jetzt unten nochmal komplett explodiert und vorne höchstwahrscheinlich eben auch doch einen Dreikampf. Machen wir gleich weiter, nämlich mit der Frage von Paparazzo Orange. Habt ihr auch das kaum zu erklärende Gefühl, dass es zum Schluss doch der GRK macht? Wir haben jetzt eigentlich wenig bis gar nicht über die Grazer gesprochen. Letzten zwei Spiele wirklich stark performt. Mhm. Einerseits gegen die Admira gewonnen, wirklich auch spektakuläre Performance von Bogdan Bionik. Mhm. Und jetzt am Wochenende endlich auch mal wieder auswärts bei der Vienna gewonnen. Das war ein anderes GRK als jenes gegen den SV Horn.
Ja. Aber um direkt auf die Frage zu antworten, nein.
Ich glaube auch nicht.
Ich habe dieses Gefühl nicht, nein. Ich glaube, dem GK fehlt einfach die Konstanz, um das irgendwie durchzuziehen. Beziehungsweise ich schätze den SKN und Blau-Weiß als zu konstant ein, als dass der GK da auf Dauer mitkommt.
Also ich habe eher das Gefühl, dass Blau-Weiß das in dieser Saison durchziehen wird. Und ich sehe den GK jetzt da... eher in einem Entwicklungsprozess für die kommende Saison. Frage ist eben dann auch, wie geht's weiter mit Bogdan Bionik? Finde ich aber wirklich einen richtig geilen Spieler. Der hat das Starpotenzial, der könnte auch so ein Typ werden, der in den nächsten Wochen zusätzlich auch Zuschauer ins Stadion bringt. Der nimmt einfach ganz viel mit und rein vom einerseits, wie er sich auf dem Platz gibt, andererseits abseits davon, sein Spielstil. Für solche Spieler kommt man ins Stadion. Nee.
Sollte Bogdan Bionik den GRK in die Bundesliga schießen, lässt sich Johannes Gestofric das Admiral-Logo auf den Hals tätowieren.
Wieso? Okay, nein, mache ich natürlich. Nein, um Gottes Willen, nein, natürlich nicht. Machen wir weiter mit der Frage von Daku SWB 1919, höchstwahrscheinlich ein Bregenz-Fan. Mhm. Welche Teams aus den Regionalligen würdet ihr euch am meisten in Liga 2 wünschen und welche ist eurer Meinung nach die stärkste? Kann man jetzt natürlich einerseits die potenziellen Vereine nehmen, aber mach mal das mal nicht, sondern welche Vereine würdest du wirklich gerne?
Also nein, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass es Bregenz in dem Sommer schafft, dieses Ost-West-Gefälle wieder ein bisschen in einen Ausgleich zu bringen. Und weil Bregenz halt tatsächlich ein Traditionsverein ist mit einer ganz guten Fanbasis und würde ich schon cool finden.
Würde ich mir auch wünschen. Zusätzlich bleibe ich dabei, Wiener Sportclub natürlich ein heißer Kandidat. Also ich würde mir extrem taugen, wenn die auch mal wieder in der zweiten Liga aufschlagen, beziehungsweise auch Austria Salzburg und TSV Leoben haben jetzt auch wieder die Tabellenführung übernommen, nachdem die LASK Amateure Punkte liegen haben lassen. Also von dem her wird es aber richtig spannend werden in der Regionalliga Mitte. Aber die zweite Frage vom Daku, welche ist eurer Meinung nach auch die stärkste? Also
Regionalliga-Mannschaft.
Eher Regionalliga-Mannschaft.
Also, aber ich meine, für mich ist die stärkste Regionalliga ist die im Osten. Die stärkste Regionalliga-Mannschaft kann ich tatsächlich nicht beantworten.
Sagen wir so, ich glaube, meisten Potenzial hat der SV Leoben. Da scheint man auch finanziell recht gut gebettet zu sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass die bei einem Aufstieg auch nochmal ein paar ganz interessante Transfer tätigen würden. Szenario Steyr hat geschrieben, wie luchst du leidenschaftliche Vorwärts-Lichtleut-Lafnitz-Liga-Punkte ab? Ist Lafnitz lässig leer getrunken?
Letzteres muss der Ritschi beantworten können eigentlich. Das ja. macht er hoffentlich auf Twitter, weil der war ja vor Ort, der muss ja wissen, wie es ausschaut von den Bier- und Getränkevorräten her. Also der Ritschi hat das Bier nicht leer getrunken, da bin ich mir sicher.
Ja, da bin ich mir auch sicher, der trinkt ja nichts. Also Dark Throne, hört er sich an. Dark Throne, wie kommt er auf die Band? Glaube ich nämlich nicht, dass er das hört. Das hat er nur auf Twitter irgendwie geschrieben. Franz Ferdinand hat die Frage gestellt, was muss ich tun, um ein Balotelli-Dress aus Dornbirn zu bekommen? Und wie spricht man das Keller-Derby auf Steirisch richtig aus? Derby. 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 Keine Ahnung. Nein, weiß ich nicht.
Okay, sehr gut.
Kein ja. Ö. Derby. Derby. Passt das so?
Super.
Derby. Ja. Jetzt sagst du auch nochmal. Du Wiener Bazzi, komm.
Derby.
Bitte.
Was muss ich tun, um ein Balotelli-Trikot aus Dornbirn zu bekommen? Ich würde sagen, lieber Franz Ferdinand, du malst einen Pappkarton, wo du Gustavo um sein Trikot bittest, stellt sich damit auf die Birkenwiese, möglichst nahe des Kabinen-Ein- und Ausgangs und hoffst.
Ja, er will ja natürlich mit der Balotelli-Beflockung, glaube ich, das Trikot haben. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ach so. Aber weiß ich nicht, wir haben jetzt
ich unterschiedliche... Meine erste Kurzrecherche hat gezeigt, dass man kein Dornbirn-Trikot im Dornbirn-Fanshop erwerben kann. Also online, ja. Vor Ort ist es sicher möglich.
So, und eine abschließende Frage von, Entschuldigung, noch zwei. Paparazzo Orange, goldene Zeiten in Leoben und volle Hosen in Stripfing. Also haben wir eh schon ein bisschen gesprochen. Stripfing im Grunde, ja, wird jetzt
geht's ja knapper, schon aus.
Aber
das Top 2 geht's ja aus.
Glaube ich auch, dass das kein Problem sein sollte. Und Leoben, das könnte knapper werden. Also ich bin schon gespannt. Amateure könnten da die Leobener schon auch noch ziemlich challengen. Also es wird eine heiße Frühjahrssaison. So, jetzt bringe ich es richtig raus für den DSV Leoben.
Ja. Und? Stimme ich einfach zu.
Wann Brandl Poesie Part 2?
Ich würde ganz sagen, ich arbeite dran, aber ich will nicht lügen.
ich habe auf jeden Fall eine App jetzt auf dem Handy. Mit der mache ich Musik und arbeite am ESC-Song.
Vielleicht lasse ich es ChatGPT schreiben. Ja.
Ja, stimmt. Können wir auch probieren. Und Abschlussfrage vom Würgi. Turnaround in der Südstadt, ja oder nein? Jetzt hat man endlich mal wieder gewonnen gegen Rapid 2. Rapid 2 auch nicht schlecht jetzt gestartet in das Jahr. Mhm. Für Turnaround ist es mir aber noch zu früh. Also da ist muss schon noch öfters bestätigt werden.
War, glaube ich, atmosphärisch, aber schon sehr wichtig. Mhm. Und jetzt das... jetzt steht einmal das Alt-Floridsdorfer Derby.
Ah, das wird
auf dem Programm.
Ja. FAC gegen die Admira, alles live bei Laola 1 zu sehen. Und das soll es dann aber auch gewesen sein von Episode 67 der Zwarer-Konferenz. Noch ein paar Dinge in eigener Sache. Nächste Episode schon kommende Woche.
Jetzt geht Schlag auf Schlag.
Unfassbar, ja, weil dann steht eben auch die Länderspielpause an. Bitte auch noch an die Community mehr Fan-Kommentar-Einsendungen. Da fehlen mir ein paar Twitter-Dudes, die da auch ihre Hörproben eingeschickt, also die ihre Hörproben einschicken sollen, hat der Matthias Meddert und der Kerschi hat das schon gemacht, aber viele andere noch nicht. Also da warte ich mir schon noch ein paar Einsendungen, auch von der Twitter-Community. Schenkt uns doch bitte ein Abo auf YouTube und eurer Podcast-Plattform des Vertrauens und gönnt euch Liga 2 am Sonntag, Blau-Weiß-Linz gegen Amstetten mit Robert Weinstapel. Robert Weinstapel und ich glaube, Tom Ole Mink kommentiert die
Frage. Arbeitest du wieder nicht am Wochenende?
Nein, super. Nein nicht, aber es ist eben viel momentan zu tun, aber keine Sorge, nach der Länderspielpause kehre ich auch wieder zurück in die Kommentatorenkabine. Harald, das soll es aber gewesen sein. Danke für deine ausführlichen Expertisen in dieser Episode.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, du bist einer der besten Sidekicks, die ich kenne und in diesem Sinne, trag das in die Welt hinaus. Viva La Liga 2. Ciao.
Was? Bitte?
Jungs und Mädels, ich schau Liga 2.
Was? Bitte?
Ich schau Liga 2.
Was? Bitte?
Ich schau Liga 2.
Du auch?
Nein, ich hab gewusst, die Frage kommt von dir.
Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Laola 1.